Deutschlandfunk Interview.
In den USA war die Inflationsrate im März auf dem höchsten Stand seit über 40 Jahren. Das war spürbar im Supermarkt und bei allen möglichen Waren und Dienstleistungen, die stark verteuert wurden. Nicht viel anders als in Deutschland also. Und sicherlich ein Grund für den deutlichen Zinssprung, den die US-Notenbank Fed jetzt verkündet hat. Der Leitzins steigt um 0,5 Prozentpunkt. Da fallen in der Berichterstattung schon Begriffe wie historisch, Zeitenwende, habe ich auch schon gehört. Die Zinswende in den USA, die hat also ganz klar auch Signalwirkung nach Deutschland, das haben wir gehört. Was das nun für die Bürger, für die Konsumentinnen, die Menschen hier bedeutet, darüber können wir jetzt sprechen mit dem Kölner Armutsforscher Christoph Butterwegge. Herr Butterwegge, ich grüße Sie.
Ja, guten Tag, Frau Zerback.
Wir haben es gehört, die Aktienmärkte und die Anleger auch, die sind begeistert. Sie auch?
Ja, jein. Es ist insofern natürlich positiv, wenn die Preise nicht mehr in dem Maße steigen, wie das jetzt zuletzt der Fall war. Das hat ja vor allen Dingen arme, Geringverdiener, Transferleistungsempfänger betroffen, weil die eben ohnehin schon kaum über die Runden kamen. Aber jetzt gibt es natürlich dann neue Probleme. Wenn die Zinsen steigen, bedeutet das, dass Kredite teurer werden, was nicht nur Häuslebauer in Schwierigkeiten bringen dürfte, sondern natürlich auch für die Menschen, die am 20. des Monats nicht mehr wissen, wie sie noch was Warmes auf den Tisch für ihre Kinder bekommen, weil die natürlich dann häufiger ihr Girokonto überziehen, den Dispo in Anspruch nehmen müssen oder teure Überziehungszinsen zahlen müssen. Und die werden steigen. Das heißt, die Armen trifft es wieder. Und ich glaube, die Reichen, das zeigen dann die Reaktionen an den Börsen, die sind eigentlich kaum betroffen. Das heißt, es wird weiter eine Spaltung der Gesellschaft geben, so wie bei der Pandemie und wie eben auch bei dem inflationären Preisauftrieb.
Wobei Sie sagen jetzt, von der Inflation sind vor allem ärmere Menschen betroffen. Da hält ja zum Beispiel das IFO-Institut entgegen. Nein, es sind gerade Menschen mit viel Einkommen, reichere Menschen. Wie passt das zusammen?
Das IFO-Institut macht den Fehler, der auch häufig sonst gemacht wird, dass man nämlich Arme und Reiche miteinander vergleicht, indem man deren Einkommen gegeneinander stellt. Und dann ist es vielleicht so, dass die Reichen von der Inflation getroffen werden, aber gleichzeitig steigt in einer Inflation eben das Vermögen der Reichen. Weil während Arme natürlich weder Immobilien besitzen noch Aktien oder Edelmetalle sind das Werte, die schon jetzt deutlich im Preis angestiegen sind. Und wenn Reiche ihr Vermögen so angelegt haben, und das haben sie in aller Regel, dass eben Immobilien, Aktien und Gold eine wichtige Rolle spielen, dann werden die Reichen eher reicher und die Armen werden zahlreicher, weil die nämlich solche Vermögenswerte gar nicht besitzen.
Das ist also einmal der Unterschied zwischen Einkommen und Vermögen. Jetzt haben wir ja ausgerechnet heute eine Veröffentlichung des IFO-Instituts zu Preiserwartungen der Unternehmen selbst. Das ist jetzt heute eine Studie, die vorgestellt wurde. Und zwar rechnen viele Unternehmen in Deutschland damit, dass auch in den kommenden Monaten die Preise steigen werden. Und zwar um im Schnitt 7%. Oder wird das jetzt durch die FED-Entscheidung abgebremst? Womit rechnen Sie da?
Wenn die EZB ähnliche Schritte unternimmt, also Zinserhöhungen folgen werden, auch in Europa und in Deutschland, dann wird der Preisauftrieb höchstwahrscheinlich dadurch gedämpft. Aber wir haben dann natürlich sehr stark das Problem, dass insbesondere in den Ländern der südlichen EU-Peripherie die Konjunktur, die ohnehin da nicht so besonders in Schwung kommt, abgewürgt wird. Und Ähnliches kann man natürlich auch in Deutschland befürchten. Das Wirtschaftswachstum wird gebremst und eben nicht nur der Preisauftrieb.
Jetzt hat die Ampelkoalition, das muss man der Fairness halber ja dazu sagen, aufgrund der hohen Inflation schon zwei sogenannte Entlastungspakete beschlossen. Eins erst in der vergangenen Woche. Da steckt doch viel Entlastung drin.
Für einzelne Personengruppen ist das der Fall. Für andere sieht es weniger günstig aus, wenn man sieht, dass zum Beispiel bei der Energiepreispauschale 300 Euro zwar an steuerzahlende Erwerbstätige gezahlt werden, aber zum Beispiel nicht an Rentnerinnen und Rentner, die aber von Altersarmut sehr stark betroffen sind. Meiner Meinung nach hätte noch zielgenauer, noch passgenauer dafür gesorgt werden müssen, dass die Gruppen in der Gesellschaft, Landwirtschaft unterstützt werden, die es brauchen, die kaum über die Runden kommen. Häufig ist es aber so, dass gerade jetzt auch bei diesem ersten Entlastungspaket, wenn man sieht, dass da die Pendlerpauschale erhöht worden ist, dann ist das eben vor allen Dingen günstig für diejenigen, die viel fahren, die Autos haben mit einem hohen Verbrauch und nicht etwa für diejenigen, die eben den Kleinwagen fahren und vielleicht auch weniger an Kilometern zurücklegen. Hier sind dann doch Schritte unternommen worden, die eher wieder polarisierend wirken und denjenigen nützen, die ohnehin eigentlich solche Unterstützung gar nicht brauchen.
Klar ist ja, dass der Staat von der Inflation profitiert, indem er eben bei höheren Preisen von Mehrwertsteuereinnahmen, die dann auch höher sind, profitiert. Jetzt gibt es ja eine Debatte um deren Senkung. Da sagt aber der Bundesfinanzminister, da würde eine pauschale Absenkung den Bürgern gar nichts bringen. Sie haben jetzt gerade von passgenauen Schritten gesprochen. Hat er dann da recht?
Ich halte von Mehrwertsteuersenkungen sehr wenig, aus dem einfachen Grund, zwar sind, ist es eine Steuerart, die vor allen Dingen die Armen trifft. Also als sie 1968 eingeführt wurde, die Mehrwertsteuer mit einem Satz von 10%, waren natürlich diejenigen besonders betroffen, die ihr ganzes Einkommen, weil sie arm sind, in den Alltagskonsum stecken müssen. Wenn sie in den Laden gehen, dann müssen sie eben die Mehrwertsteuer entrichten. Aber wenn man sie senkt, das ist das Paradoxe an dieser Steuerart, dann nützt das häufig vor allen Dingen den Besserverdienenden. Als im Juli 2020 während der Pandemie der Mehrwertsteuersatz von 19 auf 16 beziehungsweise von 7% auf 5% gesenkt wurde, da haben vor allen Dingen diejenigen profitiert, die meinetwegen sich eine Designküche oder eine Limousine gekauft haben, die sie vielleicht schon vorher bestellt hatten, weil da wird die Mehrwertsteuer auf den Preis natürlich ganz genau aufgeschlagen. Ein Armer, der allenfalls etwas spart dadurch, dass der Supermarkt diese Mehrwertsteuersenkung auch weitergibt, hat eben nur centweise profitiert. Und insofern finde ich, dass das Instrument einer Mehrwertsteuersenkung sehr, sehr ungenau ist. Auch deshalb, weil eben nicht alle Unternehmen und alle Händler diese Mehrwertsteuersenkung an ihre Kunden weitergeben. Und es nützt eben dann gerade dem Armen relativ wenig. Und das ist für mich der Grund, weshalb ich dem sehr skeptisch gegenüberstehe.
Wobei sich eine Mehrheit wohl laut aktuellen Umfragen dafür ausspricht, der Bürgerinnen und Bürger.
Ja, weil natürlich auf den ersten Blick es attraktiv erscheint, dass die Preise sinken. Aber eine Mehrwertsteuersenkung nützt auch auf der Angebotsseite vor allen Dingen den Unternehmen, die eben hohe Umsätze haben. Und ich finde deshalb, man sollte eher die Finger davon lassen, die Mehrwertsteuer auch nicht erhöhen. Aber das Senken hat nicht unbedingt den Effekt, den man erreichen will, nämlich diejenigen dann auch zu unterstützen, die es brauchen.
Sagt Christoph Butterwegge. Vielen Dank für das Interview hier im Deutschlandfunk bei uns.
Bitteschön.